Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Aber Moment mal, wer uns schon länger zuhört, kennt diese Folge vielleicht auch schon.
Ja, wir haben im letzten Jahr erstmalig eine neue Tradition ins Leben gerufen. Wir beiden müssen auch mal Winterpause machen und haben über das ganze Jahr lang so viele tolle, spannende Gäste hören dürfen. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch dieses Jahr die Tradition wieder einzuführen und euch ein paar Best-of-Folgen zu präsentieren.
Genau so ist es. Daher haben wir 3 Podcast-Folgen für euch herausgesucht, die uns besonders im Kopf geblieben sind und die wir euch wärmstens ans Herz legen möchten. Viel Spaß damit!
Zum Start unserer diesjährigen Best-of-Reihe haben wir was ganz Besonderes rausgesucht. Wir haben lange versucht, eine bestimmte Person in den Podcast zu bekommen und wir arbeiten auch weiterhin stark daran. Es ist uns bis heute nicht gelungen, aber der Gast, den wir für die Podcast-Folge rausgesucht haben, ist mindestens besonders genauso spannend.
Das ist es. Tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen nach Folge 50 ist Carsten nochmal bei uns in den Podcast gekommen. Diesmal in der Schnapszahl 111, ich kann mich daran erinnern. Wir haben fleißig aufgetischt hier. Genauer gesagt war es im August und wir hatten viel Spaß zusammen.
Und du hast jetzt schon Carsten gesagt und für alle, die sich fragen, wer ist dieser Carsten? Es handelt sich um Carsten Maywirth.
Genau, mit Carsten haben wir über das BKA gesprochen, wie das BKA Cyberkriminelle zu Fall bringt, was sich vielleicht auch geändert hat seit der Folge 50. Und ja, die Cybercrime-Zahlen steigen. Damit wird es immer wichtiger, auch die Behörden mit reinzunehmen.
Und jetzt viel Spaß beim Reinhören in die Podcast-Folge 111. Und wenn ihr danach noch nicht wisst, was ihr noch hören sollt, dann hört auch gleich nochmal in die 50er-Folge rein, als Carsten das erste Mal bei uns war.
Viel Spaß! Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Eine besondere, würde ich sagen. Und unser Gast, der kommt eigentlich immer nur zu besonderen Folgen. Erste Teilnahme war die Jubiläumsfolge. Jetzt ist es die Schnapszahlfolge 111. Marcel hat hier richtig schön was vorbereitet. Ich habe mich ganz überrascht, als ich gerade reinkomme. Also hier steht tatsächlich ein kleiner Schnaps und ihr wisst, dass ich gerne Kuchen mag. Also Kuchen steht hier auch mal wieder oder kleine Muffins, könnte man sagen. Es ist immer wieder schön. 111 ist irgendwie eine tolle Zahl und damit erstmal auch herzlich willkommen, Marcel, und ein riesen Dankeschön, dass du das hier immer so top vorbereitest.
Ja, danke, Julius. Jetzt muss ich dazu sagen, das kommt nicht von mir. Schön, dass du mich so über den Klee lobst. Aber
ich hätte gedacht, es war Marcel.
Nein, ich habe das hier auch so vorgefunden und das muss man einfach sagen. Wir haben ja immer 2, 3 Zuhörer.
Das innen. Team hinterm Team.
Das Team hinterm Team. Die liebe Sarah kennt unsere Vorlieben und hat gesagt, Folge 111, Schnapszahl und Kuchen. Boah. Deswegen gibt es 3 kleine Kuchen, einen für unseren Gast auch, aber wir können leider nicht gemeinsam verzehren.
Deswegen ich esse den wohl.
Wird Julius den dann essen. Und da wir ja während der Arbeitszeit auch keinen Alkohol trinken, sind die dann fürs Wochenende vorgesehen.
Genauso wird es laufen. Ja, und damit würde ich sagen, spannen wir nicht alle länger auf die Folter und begrüßen Carsten in unserer Runde. Schön, dass du da bist, mal wieder zum zweiten Mal. Und ich glaube, so nach 2,5 Jahren tatsächlich oder über 2 Jahren bist du wieder zurück. Also schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden, ja, freut mich auch sehr.
Für alle, die in Folge 50, das war unsere erste Aufnahme, nicht reingehört haben, würde ich sagen, hau noch mal kurz raus. Die meisten gerade in unserer Security-Welt, die werden dich kennen und für die wirst du ein Begriff sein. Aber wir haben auch teilweise mal außerhalb unserer Bubble, möchte ich es mal so nennen, einige Zuhörer. Und von daher, hol gerne mal alle ab, wer du bist, was du so machst. Und wir haben ja auch immer eine besonders fiese Frage, was dich auszeichnet. Und vielleicht hat sich das ja auch verändert nach 2,5 Jahren.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage schon beim ersten Mal beantwortet habe. Da bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Carsten Maywirth. Ich bin Direktor beim Bundeskriminalamt und leite die Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt. Und jetzt kommen wir zur gemeinen Frage. Und ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal beantwortet habe. Aber ich mache es denn jetzt einfach nochmal. Ich bin neugierig auf alles Neue. Ich sehe Veränderungen als eine Chance. und würde mich auch als authentisch bezeichnen, mit einer großen Liebe zu dem Job. Ich habe das auch schon öffentlich auch schon zum Ausdruck gebracht. Ja, arbeite gern mit dem sehr jungen Team, das ich hier habe, im Bundeskriminalamt, in meiner Abteilung zusammen. Und ich glaube, es ist uns gelungen, so einen guten Vertrauensraum hier zu schaffen, in dem wir arbeiten können. Ich gebe gerne allen, die hier im Team sind, ausreichend Spielraum für gemeinsame Erfolge, die wir dann immer wieder feiern können.
Ich finde, das Moderne und das sehr Authentische, das merkt man dir sowohl in unseren Podcast-Folgen immer an, als auch bei anderen öffentlichen Auftritten, die du vielleicht hast, und auch in deinen LinkedIn-Themen, die du ja auch immer gerne unter die Leute bringst und mit auf eure Arbeit aufmerksam machst. Also würde ich auf jeden Fall bestätigen, dass dich das auf jeden Fall auszeichnet. Unsere Hörer können ja mal prüfen, ob das vor 2,5 Jahren noch was anderes war. Die Aufgabe geben wir mal nach draußen und würde vielleicht dich fragen, gerade weil es 2,5 Jahre her ist, und 2,5 Jahre ist ja durchaus auch immer eine sehr, sehr lange Zeit, gerade in unserer Welt. Was sich seit der letzten Aufnahme denn so geändert hat, gerade im BKA und in der Cybercrime-Abteilung, was ist anders als damals?
Ja, es sind 3 Jahre und ich glaube, in den 3 Jahren hat sich sehr, sehr viel verändert. Die Welt hat sich richtig weitergedreht. Wir haben dann den schrecklichen Krieg Russlands gegen die Ukraine gesehen. Danach der Krieg Israels gegen die Hamas. In diesem Zuge sind viele hektivistische Aktivitäten hochgekommen, die wir vorher in diesem Kontext und in dieser Quantität nicht gehabt haben. DDoS-Angriffe hat es immer gegeben. Mhm. Und in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen ist es sehr merklich geworden, dass die Akteure sich politisch auf die eine oder andere Seite gestellt haben und dann mit einer politischen Motivation hier Straftaten begehen, DDoS-Angriffe begehen, dies mit politischen Botschaften verbinden. Das war eine bemerkenswerte Entwicklung. Ransomware ist nach wie vor die größte Bedrohung in Deutschland. Ransomware-Angriffe haben in ihrer Intensität nicht nachgelassen. Die Täter sind hier weiterhin sehr, sehr aktiv. Greifen Wirtschaftsunternehmen an, die öffentliche Verwaltung. Ja, und dann ist künstliche Intelligenz natürlich geschossen, mit ChatGPT natürlich, wie wir alle gemerkt haben. Und das nutzt natürlich auch unsere Täter aus. Das führt zu einfach Qualitätssteigerungen beim Codieren von Malware, beim Phishing, ja, die Mails einfach authentischer. Ja, und auch meine schöne Nachricht, meine Abteilung hat einen 5. Geburtstag gehabt, weil wir sind ja als Abteilung 2020 gestartet und wir haben dann 5. Geburtstag jetzt gehabt. Und ja, das hat uns auch sehr gefreut.
Ich hoffe, es gab Kuchen.
Auch das.
Guck mal, dann hat Sarah die kleinen Törtchen nicht nur wegen unserer 111. Episode und dann 2. Episode mit dir gemacht, sondern auch in Anbetracht 5 Jahre BKA Cybercrime. Das ist doch schön, dass Sarah da auch dran gedacht hat. Wenn man dir so bei LinkedIn folgt, was wir ja definitiv tun und was ich auch jedem ans Herz legen kann, dann bekomme ich zumindest immer das Gefühl, dass die Takedowns, die ihr durchführt und über die ihr berichtet, rasant zugenommen haben. Also gerade die Zeitspanne zwischen neuen Meldungen wird immer geringer. Es passiert ganz viel dort. Es ist super interessant, das zu verfolgen. Jetzt haben wir uns mal so 2 Fälle rausgenommen, über die wir ganz gerne auch nochmal mit dir sprechen möchten und in der du uns bestimmt mal ein paar Beispiele aus eurer Arbeit mitgeben kannst. Zum einen Operation Endgame ist sicherlich bei ganz vielen bekannt, weil es auch durch Presse gegangen ist und auch, sage ich mal, die Mainstream-Medien erreicht hat. Aber auf der anderen Seite auch nochmal etwas, was ich gesehen habe, wo es vielleicht eine andere Art von Takedown gab mit dem Hochnehmen vom Archetype Marketplace. Nimm uns da doch gerne mal mit, was diese beiden Operationen und Takedowns so besonders gemacht haben.
Ja, mache ich sehr gerne. Vielleicht vor die Klammer gezogen. Wir haben auch in diesen 5 Jahren nochmal sehr gute Fähigkeiten aufgebaut. Das ist ein Erfolgsfaktor gewesen für diese operativen Erfolge. Und wir haben die internationale Zusammenarbeit auch nochmal, insbesondere jetzt auch nach der Pandemie, stärken können. Denn die ganzen operativen Erfolge erzielt heute keiner mehr allein, sondern das machen wir in einem internationalen Verbund. Und wechselseitig ist mal der eine im Lead und mal der andere. Und wir schaffen das alles hier nur gemeinsam. Die beiden Erfolge, die du angesprochen hast, sind sehr bemerkenswerte Operationen gewesen, die wir durchgeführt haben im Rahmen von einem internationalen Allianz. Die Operation Endgame war die größte Operation weltweit, die wir durchgeführt haben. Wir sind da, glaube ich, so 22 gestartet mit. Grundlage war das, was wir gegen Emotet gemacht haben 2021. Das ist ein Dropper. Das ist eine Malware, die eine quasi kritische Infrastruktur für die Ransomware-Gruppierung stattfindet. Und zwar haben wir uns, nachdem wir sehr erfolgreich gegen Emotet vorgegangen sind, überlegt, dass wir nicht nur gegen einen Dropper vorgehen wollen, sondern gegen mehrere, um wirklich auch einen nachhaltigen Schlag gegen einen wesentlichen Teil der Killchain von Ransomware-Angriffen vornehmen zu können, weil diese Ransomware-Gruppierung ihre Malware über die Dropper auf die Systeme bringen. Und wir haben dann 2024 zum ersten Mal im Rahmen einer internationalen Allianz zugeschlagen und haben bei dieser Operation 100 Server weltweit beschlagnahmt, 1300 kriminelle Domains offline genommen. Wir haben insgesamt 10 internationale Haftbefehle erwirkt und 4 Personen vorläufig festgenommen. Die Maßnahmen haben sich gegen 6 der größten Malware-Familien mit Verbindungen zu 15 Ransomware-Gruppierungen gerichtet. Und wir haben auch wieder auf der Vermögensseite zugeschlagen. Wir haben roundabout 70 Millionen an Kryptowerten eingefroren und 69 Millionen an Kryptowerten gefleckt. Wir verstehen das Ganze nicht als einmalige Aktion, sondern wir haben ein Branding draus gemacht. Das ist auch so ein bisschen der Reiz an der Angelegenheit. Die anderen Partner arbeiten mit uns weiterhin zusammen. Andere Partner haben so auch in der Nachfolgezeit dann einzelne Operationen durchgeführt. Wir haben dann so ein Major Release, würden wir ja in der IT sagen, dann in diesem Jahr wieder rausgebracht mit der Operation 2.0. Im Mai diesen Jahres haben wir 300 Server abgeschaltet, 650 Domains unschädlich gemacht und insgesamt 20 Ausrufezeichen, internationale Haftbefehle erwirkt. Mir ist jetzt so keine richtige Cyber-Operation in Erinnerung, wo wir wirklich dann auch eine so große Anzahl an Haftbefehlen erwirkt haben. Und was auch besonders an dieser Operation ist, ist, dass wir hier in einem sehr starken Maße private Tech-Firmen mit einbezogen haben, deren Kompetenz genutzt haben, die wirklich auch sehr eng, das kann ich auch so sagen, sehr eng mit uns in der Vorbereitung auch zusammengearbeitet haben. Und bemerkenswert war auch, dass wir das Ganze erstmals mit einer sogenannten Reputationskampagne verbunden haben. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir können vorgehen, indem wir Täter identifizieren, indem wir gegen ihre Infrastrukturen vorgehen, indem wir deren Vermögenswerte beschlagnahmen. Aber ein ganz wesentliches Mittel ist auch, der Öffentlichkeit deutlich zu machen und auch diesen kriminellen Akteuren deutlich zu machen, was wir über sie wissen und dass wir in der Lage sind, ihr Vertrauen in der Community und bei ihren Kunden zu zerstören und wirklich dadurch auch nachhaltigen Effekt auf das ganze kriminelle Geschehen erreichen können. Wir haben auf der Website operation-endgame.com, die wir hosten, Videos released, Netflix-Manier, halt modern, wie wir es uns auf die Fahnen geschrieben haben, haben im vergangenen Jahr eine Staffel veröffentlicht, jetzt die zweite Staffel und haben im modernen Anime-Style 2-Minuten-Videos mit Erkenntnissen zu diesen kriminellen Akteuren veröffentlicht, wo die sich halt fragen müssen, woher wissen die das? Mhm. Und ist es vielleicht sinnvoll, dass ich jetzt mit so einem kriminellen Akteur noch zusammenarbeite oder verabschiede ich mich nicht besser aus diesem Geschäft? Auch das ist ein großer Erfolg gewesen. Das war's so zu Operation Endgame. Mhm. Eine andere Zielrichtung von uns sind kriminelle Marktplätze. Wir monitoren die regelmäßig. Also Botschaft an da draußen, wir sind bei euch, bei allem, was ihr so treibt und was ihr da so aufbaut. Wir sind auch von Anfang an mit dabei. Seid euch dessen sicher. Und wir monitoren das. Die kriegen auch einen Score von uns. Und wenn die einen bestimmten Scorewert haben, dann legen wir los. Und ja, bei Archetype Market war es so, dass wir da lange dran gewesen sind und es uns dann irgendwann gelungen ist, nachhaltigen Erfolg zu erzielen, auch eine Identifizierung vorzunehmen. Der Marktplatz hat einen Umsatz gehabt von ja, mindestens 250 Millionen Euro. Mhm. Da waren 17.000 Verkaufsangebote, 612.000 Kundenkonten und 3.200 Vendoren, also Händler, waren da drauf. Es wurde insbesondere Rauschgift gehandelt, also die ganze Palette, Amphetamin, Kokain, Heroin, Fentanyl ist da gehandelt worden. Und wir haben auch hier wieder eine Operation gefahren. Am 11. Juni war das in diesem Jahr, die Operation Deep Sentinel. Haben den Administrator identifizieren können und dann auch Durchsuchungen durchgeführt in Spanien, in Barcelona mit den dortigen Kollegen, haben Vermögenswerte von so roundabout 7,8 Millionen Euro sichergestellt. Wir haben die Serverinfrastruktur in den Niederlanden sichergestellt und abgeschaltet. Und dann auch weitere Durchsuchungen zu den Moderatoren auf diesem Marktplatz und Händlern in Deutschland und Schweden durchgeführt. Auch das ist ein großer Erfolg gewesen.
Jetzt ist es ja so, dass du schon beschrieben hast, dass es den Tätern am Ende des Tages auch durchaus an den Kragen geht. Und ihr versucht, die Reputation zu beeinflussen, auch mit internationalen Haftbefehlen zu arbeiten, um denen vielleicht auch ein bisschen weh zu tun, dass sie ihr Leben nicht mehr so einfach führen können, wie sie es vielleicht auch gerne hätten. Wir haben auch darüber gesprochen, dass ihr auch ja relativ öffentlich auch alles zur Schau stellt und aufmerksam macht darauf, was ihr leistet. Und das auch sehr aufmerksamkeitswirksam. Ich glaube, gerade beim Archetype hat man es auch gesehen, dass Videos von den Festnahmen auch dann entsprechend veröffentlicht wurden, um mal hautnah zu zeigen, wie sowas dann am Ende des Tages aussieht. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, nochmal diese Lage, was das für einen einzelnen Angreifer bedeutet, ist, glaube ich, schon ein bisschen klarer geworden. Ne? Also, dass es auch in Richtung Reputation und Co. geht. Aber nimm uns vielleicht nochmal zusätzlich auch mit, welche Ergebnisse die Operation auch auf das Gesamtlagebild haben. Also was zum Beispiel so eine Operation Endgame oder auch die Vielzahl an Operationen eigentlich, die ihr glücklicherweise erfolgreich abschließt, was das für eine Auswirkung hat und ob man vielleicht auch in Daten, die es da draußen gibt, auch erkennbar zeigen kann, welchen Erfolg das eigentlich hat. Weil auf dem Blatt Papier sieht das erstmal auch sehr, 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 sehr gut aus.
Ja, es hat doch dann auch in der Bandbreite Erfolg. Wir monitoren natürlich auch die Szene. Wir gucken uns die Reaktionen genau an, gucken uns an, wer da was von sich gibt. Und wir stellen schon fest, dass das eine nachhaltige Wirkung hat in dieser Community. Was auch bemerkenswert war, schauen uns natürlich auch an, gleichen das ab mit Angriffen, die dann stattfinden. Und normalerweise ist es so, bei der Operation Endgame haben wir die Infrastruktur von Ransomware-Gruppierungen getroffen, die Dropper und Loader. Und da kommen die kriminellen Akteure ganz häufig aus russischsprachigen Ländern oder Russland direkt. Und da ist immer so im Juli, August immer Sommerpause. Ne? Also da machen die dann auch Urlaub, ne? Irgendwie, ja, merkt man.
Steht im Arbeitsvertrag.
Intensität anbelangt. Aber die Delle, die wir in 2024 und jetzt in 2025 im Sommer gehabt haben und haben, ist bemerkenswert. Ja, also da merkt man, dass das einen Effekt hat auf die Angriffsinfrastruktur. Die Delle in 2024 war sehr bemerkenswert. Es war eine sehr ausgedehnte und lange Delle. Ging dann so verstärkt weiter ab Oktober. Und die haben natürlich dann geguckt, was machen wir jetzt eigentlich? Mit Droppern kann man gut skalieren, die Angriffe. Die haben dann auf Stealer umgestellt oder Exploits. Ja, aber damit kann man nicht so gut skalieren. Und das war dann wirklich bemerkenswert, diesen Effekt festzustellen.
Marcel, vielleicht auch an dich die Frage, so aus den Cyberangriffen, die wir aus dem Krisenmanagement und aus dem Incident Response am Ende koordinieren, können wir da auch was feststellen, positive Auswirkungen der erfolgreichen Operationen am Ende des Tages auf das, was wir so mal so ganz unten in der Kette erleben, ohne dass wir die gesamte Datenlage haben?
Definitiv kann man das merken. Ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, es ist ruhig geworden, aber es hat sich geändert. Zum einen rüsten natürlich Unternehmen auf. Das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, dass natürlich Unternehmen mehr und mehr in Datenanalyse einsteigen, sich auch leisten, Menschen mit Know-how zu beschäftigen oder diese extern einzukaufen, um frühzeitig schon Erkenntnisse über einen anstehenden Cyberangriff zu bekommen. Das heißt, wir sprechen jetzt eher nicht mehr so oft vom zentralen Krisenmanagement und das Kind ist in den Brunnen gefallen, sondern häufiger sind wir in früheren Angriffsphasen, wo sich zum Beispiel mal Zugriff zu ein oder zwei Systemen verschafft wurden und dann wird das Ganze blockiert. Dann geht es mehr um die forensische Aufarbeitung. Was ich aber sagen kann, ist, dass im Hintergrund eben diese großen organisierten Gruppen, die ja auch immer für Schrecken gesorgt haben, muss man ja auch so sagen, jeder ist so ein bisschen zusammengezuckt, wenn es um Lockbit ging oder Conti damals, Emoted. Das ist so nicht mehr der Fall. Das heißt, wenn wir so einen Akteur auf der anderen Seite treffen, sind das oft neu firmierte Gruppen, die versuchen natürlich ihr Know-how aus den letzten Jahren, wenn sie eben noch nicht irgendwo identifiziert wurden, wieder anzusetzen. Aber da merkt man auch, wie schnell das dann gehen kann, dass Polizei und alle, die daran arbeiten, auch direkt schon wissen, das Vorgehen hier ist sehr identisch zu dem, was wir vorher schon mal gesehen haben und können dann noch schneller auch während des Vorfalls noch Informationen liefern, agieren, sodass teilweise sogar der Datendiebstahl, auch wenn schon mal Daten kopiert wurden, es gar nicht bis auf eine Blaming-Page schafft, weil die Infrastruktur im Hintergrund direkt schon wieder runtergenommen wurde. Da ist also sehr viel Bewegung und ich kann für mich sagen, ich glaube, wenn wir so eine neue Gruppe dann wieder sehen in so einem Vorfall, ja, dann hat man schon das Gefühl, das sind so die letzten Überbliebenen, die vielleicht dann sagen, wir machen das noch einmal und nutzen unser Wissen und gründen eine neue Gesellschaft. Aber das wird von Mal zu Mal immer ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl, dass also auch da die Professionalisierung eher gestoppt hat und wir doch immer mehr sehen, dass es so 0815 Angriffstechniken sind, wo es leider immer noch Unternehmen gibt, die sich quasi nicht gegen die Basics absichern, aber ganz viel getan werden kann, wenn ich die ganz klassischen IT-Security-Basics einhalte, weil die Szene so geschädigt ist, meiner Meinung nach, dass sie gerade keine neue Innovation voranbringt, bei denen wir alle wieder zittern müssten.
Carsten, du hattest eben auch mal die internationale Zusammenarbeit betont. Das sieht man ja auch immer, wenn dann wieder etwas, erfolgreich, eine erfolgreiche Operation durchgeführt wurde. Da sind ganz schön viele Logos drauf, um es mal so zu sagen. Und da sieht man ja immer, wundert mich immer, wow, da haben echt viele dran gearbeitet und wie das dann am Ende des Tages im Hintergrund auch alles laufen muss. Nimm uns mal so ein bisschen mit, vielleicht wie diese internationale Zusammenarbeit funktioniert. Und wie vielleicht euch auch gemeinsame Erfolge über die Jahre geholfen haben, das zu intensivieren, weil so stelle ich mir das vor, wenn man mal so einen gemeinsamen Erfolg hat, dann macht das Lust auf mehr.
Ja, richtig. Das macht es auf jeden Fall. Wenn ihr euch die Logos anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass auf vielen Webseiten dann die gleichen Logos sind. Es kommt auch immer mal wieder eins dazu oder fällt eins weg, aber da kristallisiert sich schon so ein bestimmter Bereich raus von Nationen, die dort führend einfach sind bei den Operationen gegen schwere Cyberkriminalität. Ich bin auf meiner Ebene sehr gut vernetzt. Wir sind auf der Leitungsebene, kennen wir uns persönlich, die Leiter der Cybercrime-Bekämpfung in den anderen Ländern, ob das jetzt die USA ist beim FBI oder in Kanada oder hier in Europa, in den Niederlanden, in Frankreich, in Großbritannien. Da kennen wir uns alle persönlich. Wir treffen uns mehrmals im Jahr, besprechen Strategien, wie wir besser vorgehen gegen Cyberkriminelle. Und ja, im Einzelnen läuft das auch sehr schematisch mittlerweile ab, weil da gewachsene persönliche Vertrauens- und Kennverhältnisse vorhanden sind. Und man muss sich das so vorstellen, da gibt es einen kriminellen Akteur, der Ransomware-Straftaten begeht. Das macht er nicht nur in einem Staat gegen ein Unternehmen oder gegen eine Behörde, sondern das läuft ja flächendeckend. Dann laufen Ermittlungsverfahren in den einzelnen Staaten und auf europäischer Ebene treffen wir uns das erste Mal auf Ebene von Europol. Die haben eine ganz tolle Initiative, ich glaube jetzt 11 Jahre her, die Joint Action Task Force Against Cybercrime gegründet. Das ist eine Plattform, auf der die willigen EU-Staaten zusammenkommen, Verbindungsbeamte haben. Ich habe dort auch einen Mitarbeiter, der ständig in Den Haag bei Europol dort als Verbindungsbeamter tätig ist. Dort setzt man sich als erstes zusammen, schaut, ob man Mitstreiter findet in einer gemeinsamen Operation. Und wenn das der Fall ist, dann kriegt das Kind einen Namen. Dann findet man sich unter dem Dach dieser Operation zusammen. Und Teil dieser Plattform sind auch die Amerikaner. Die sind in verschiedenen Behörden dabei, im Secret Service, HSI, FBI. Und da ist auch Japan mit dabei. Dann trifft man sich auf der Ebene dieser Ermittler irgendwo auf dieser Welt, häufig in Amerika, aber auch bei uns in Europa, in Den Haag oder bei uns in Wiesbaden oder in Paris bei den Franzosen und hält sogenannte Data Sprints, nennen wir das jetzt hier im modernen Deutsch, ansonsten könnte man auch sagen Ermittlungsbesprechungen, ja, und tauscht sich aus 2, 3, 4 Tage. Da fährt dann auch nicht nur ein Ermittler hin, es ist ein komplexes Ermittlungsverfahren, das unterteilt ist in verschiedene Schwerpunkte, Finanzen, Personenermittlungen, Infrastrukturermittlungen und so weiter. Da legen wir die Karten auf den Tisch, jeder Partner. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen dieses Vertrauen, dass jeder die Karten auf den Tisch legt. Und ja, dann wird das Mosaik schon etwas dichter, das Bild dichter, das wir von dem kriminellen Akteur haben, seiner Infrastruktur. Ja, dann schauen wir, dass wir Aufgaben verteilen, fahren nach Hause, machen unsere Hausaufgaben und irgendwann sind wir so weit, dass wir sagen, wir haben entsprechende Täter identifiziert, wir haben die Infrastrukturen aufgeklärt, wir sind ready to go. Und dann startet eine Operation und in der Regel bekommt ihr das dann mit über eine Presseerklärung, die dann irgendwann live geschaltet ist. Und wir haben halt festgestellt, so eine Presseerklärung, das ist halt so ein Schlaglicht. Und das, was ich auf LinkedIn mache, ist dann halt, sagen wir mal, das nochmal so ein bisschen ausgeführt und an einen ganz speziellen Adressatenkreis gerichtet. Deswegen machen wir das auch und das hat wirklich auch sehr großen Zuspruch bisher bekommen.
Jetzt sind wir ja, sage ich mal, in Deutschland mit einigen Behörden ausgestattet, die mittlerweile im Bereich Cybersecurity Anlaufstelle für Betroffene sein können, von der lokalen Polizeibehörde, die mal mehr, mal weniger auf das Thema spezialisiert ist, über die zentralen Anlaufstellen Cybercrime, die LKAs, BKA, aber eben auch das BSI. Ich kriege oft die Frage gestellt, wer hat denn jetzt welche Kompetenz genau? Nimm uns da doch vielleicht mal mit, da ein bisschen Licht in den Dschungel zu bringen und vor allen Dingen auch nochmal zu sagen, welche Aufgabe das BKA in diesem Falle auch führt.
Ja. Dazu muss man zunächst mal wissen, in Deutschland haben wir eine sehr redundant organisierte Sicherheitsarchitektur. In vielen Ländern gibt es überschneidende Zuständigkeiten. Wir haben das in Deutschland Gott sei Dank sehr stringent bisher halten können mit klaren Aufgabenverteilungen und auch klaren Trennungen. Ihr wisst auch, dass wir nach der Nazi-Herrschaft im Zweiten Weltkrieg dann auch Dinge etabliert haben, die es in anderen Ländern so nicht gibt. Wir haben eine ziemlich starke Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit und wir haben eine ziemlich starke Trennung zwischen den Nachrichtendiensten und der Polizei. Wir arbeiten auf Seiten der Polizei mit einer Zentralstelle, das ist das Bundeskriminalamt, das auch sehr spezielle Ermittlungsbefugnisse hat, die sich nach dem Bundeskriminalamtsgesetz richten. Und da haben wir eine originäre Zuständigkeit für Ermittlungen bei Straftaten, die sich richten gegen die kritische Infrastrukturen in Deutschland und gegen Bundesbehörden, Bundeseinrichtungen. Ansonsten ist Strafverfolgung dann auch Sache der Länder. Mhm. Wir haben hier einen Verbund eingerichtet. Du hast es erwähnt eben, das sind die ZACs, die zentralen Ansprechstellen Cybercrime, die man auch vor einem Eventualfall, bevor man Opfer einer Straftat geworden ist, ansprechen kann, die einem beratend zur Seite stehen. Das ist ein sehr effektiver Verbund spezialisierter Cybercrime-Dienststellen, die sich da auch in den Ländern bei den Landeskriminalämtern herausgebildet haben. Und dann sitzen wir im Bund, auf Ebene des Bundes zusammen, im Cyberabwehrzentrum, zusammen mit den Nachrichtendiensten, mit der Bundeswehr, dem Kommando ZIR, mit den Ordnungsbehörden, mit des BSI, dem BBK, der Bundespolizei und wir sitzen dort zusammen und tauschen Informationen aus, um ein Gesamtlagebild zu erstellen und auch eine umfassende Perspektive zu einzelnen Vorkommnissen zu bekommen.
Also das ist quasi die Möglichkeit, die ihr geschafft habt mit dem Lagezentrum, nationale Kooperationen zu fördern, so wie wir es jetzt auf der anderen Seite hatten, international zusammenarbeiten, ist es ja national auch wichtig, dass es Datenströme gibt, dass Austausch existiert und da, wo es vielleicht dann doch Schnittstellen gibt, auch wenn vielleicht eine Aufgabentrennung da ist, dass es dort zusammenläuft. Ist das richtig, was ich so gesagt habe?
Ja, genau. Das ist Sinn und Zweck, dass man dort zu einem umfassenden Bild kommt und die Vorkommnisse aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann und zu einer gemeinsamen Bewertung kommen kann.
Marcel, nimm uns doch mal mit in deine Arbeit als Krisenmanager, wenn du dann wieder draußen in der Wildnis bist und wie das dann vielleicht auch so operativ laufen kann, wenn man einen Einsatz hat in Bundesland XY und wie dann häufig auch diese Zusammenarbeit sein kann zwischen lokaler Polizei, einem ZAK, einem LKA vielleicht auch mal, was es da auch immer an Schnittstellen geben mag in Richtung der öffentlichen Hand.
Ja, also da müssen wir natürlich unterscheiden, ob es jetzt eben kritische Infrastruktur ist oder ein klassischer Mittelständler, Konzern oder meinetwegen auch der Handwerksbetrieb, der jetzt nicht im Mittelstand unterwegs ist, sondern Einzelunternehmer vielleicht ist. Aber gerade wenn wir so in den klassischen Mittelstand, der nicht direkt kritische Infrastruktur oder eben auch in Zukunft des 2 betroffen ist, dann haben wir immer wieder die Fälle, dass die Unternehmen sogar, je nachdem, wo sie angesiedelt sind, im Best Case sogar noch vor wirklichem Impact gewarnt werden. So hatten wir es jetzt auch zuletzt im August, jetzt wo wir auch sprechen, dass ein Unternehmen durch die lokale Polizeibehörde aufgrund von Ermittlungen, die im Hintergrund liefen, gewarnt werden konnte, dass dort ein Impact aussteht und das wurde sehr ernst genommen. Das wurde also auch dann sofort umgesetzt, diese Warnung. Das muss man auch sagen, das hat zugenommen, dass Unternehmen nicht erst Rückfrage stellen und sagen, okay, was erzählt mir die Polizei denn da und kann man dem überhaupt nachgehen, sondern ganz oft wird zum Glück erst gehandelt und dann die Fragen gestellt. Das ist auch in dem Fall so gewesen. Damit konnte auch nachweislich eine Verschlüsselung abgewendet werden. Das heißt, das war auch ein großer Erfolg. Wenn man dann in dieses Spinnennetz eintritt, gerade als Krisenmanager, dann muss man natürlich auch verstehen, wo kommen solche Meldungen her, mit wem haben wir es zu tun. Und dann kommt man langsam in diese Gewinde, die jetzt zum Beispiel dazu geführt haben, dass die lokale Polizeibehörde, die aber auch sehr spezialisiert ist in dem Bereich IT-Security, und IT-Sicherheit generell, dass sie auch von vornherein gesagt hat, naja, wir führen da einen zentralen Fall gegen einen Plattformanbieter, in dem Falle also auch eine Ransomware-Gruppe über Nordrhein-Westfalen. Das war nicht das Bundesland, wo das Unternehmen ansässig war, aber wo es dann eben diese Kommunikation zu gab, sodass wir dann auch wieder ausspielen konnten, dass wir ja mit Osnabrück irgendwo in der Nähe von Nordrhein-Westfalen sitzen, wir beide auch in Nordrhein-Westfalen wohnen und wir auch schon einige Fälle geführt haben. Da also auch einige Informationen an der Stelle haben. Und so ist man dann auf einmal auch mit mehreren Akteuren in Verbindung, wobei die Polizeibehörde sich natürlich gerade auch so um die Sorge vor Ort kümmert. Das ist das Schöne, die fahren halt auch raus, die unterstützen vor Ort, was natürlich auch Präsenz angeht, sodass auch die Unternehmer im Hintergrund da auch ein gutes Gefühl bekommen, dass es vorangeht. Die spielen dann wiederum ihr Netzwerk mit den Verbundenen, dann zum Beispiel LKAs oder auch mit dem BKA, wenn es dann dazu kommt, dass es eine entsprechende strategische Ermittlung auch mit Rückgriff auf zum Beispiel kritische Infrastruktur ist. Ich weiß, wir haben jetzt kurz in diesem Fall auch Kontakte zum FBI nutzen dürfen, weil ein Webhoster oder eher gesagt ein Storage-Hoster außerhalb von Deutschland in den USA genutzt wurde, um Daten zu exfiltrieren. Und dann konnte der eben erfolgreich offline genommen werden, beziehungsweise Zugriff auf den Storage genommen werden, damit man zumindest die Verbreitung der Daten besten Fall einstellen kann. Das ist natürlich nichts, was eine einzelne lokale Behörde an sich erwirken kann in dem großen und Ganzen, sondern da sind dann diese ganzen einzelnen nationalen, aber auch internationalen Verbindungen, die da sehr, sehr gut funktionieren. Und das zeigt auch, was Carsten vorhin mal gesagt hat, mit der Zunahme von privatwirtschaftlichen Unternehmen, aber auch eben zum Beispiel durch Technologieunternehmen, die da im Hintergrund ja auch viele Daten verarbeiten, dass das heute bei uns sehr gut funktioniert. Und eigentlich egal, in welchem Bundesland ich jetzt als Unternehmer tätig bin, ich habe immer eine Kompetenz, spätestens durch die ZACs, die mich im besten Fall sogar schon proaktiv warnen. Aber darauf darf ich mich natürlich nicht verlassen, weil nicht alles ist immer sichtlich und nicht überall ist man so tief drin, dass man Frühwarnsignale bekommt. Aber selbst wenn etwas passiert, kann ich durch die Informationen, die ich bereitstelle oder die ich dann auch bekomme, so einen Krisenfall heute deutlich besser managen, als ich das noch vor ein paar Jahren konnte.
Marcel, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben laufend Ermittlungsmaßnahmen natürlich aktuell, die wir durchführen. Und in einigen dieser Ermittlungsmaßnahmen bekommen wir immer auch Erkenntnisse über bevorstehende Straftaten. Wir haben ja auch einen entsprechenden Prozess da etabliert. Wir waren über die Landeskriminalämter dann. Da haben wir unterschiedliche Erfahrungen auch gemacht. Es freut uns natürlich immer sehr, wenn wir erfolgreich warnen können und dann auch eine Kompromittierung mit einer Ransomware oder einer Verschlüsselung verhindern können. In vielen dieser Fällen ist das Ganze zeitkritisch. Das heißt, es muss schnell gehandelt werden. Wir haben immer wieder auch Schwierigkeiten, den richtigen Verantwortlichen dann zu finden. In den Unternehmen würde uns natürlich leichter fallen, wenn wir da ja schon vorher wüssten, wen man ansprechen kann. Und damit man möglichst schnell und effektiv handeln kann.
Jetzt ist das ja so ein perfektes Beispiel, möchte ich mal sagen, so für den Schulterschluss zwischen Privatwirtschaft und den Behörden, um Informationen zu verarbeiten, die dann vielleicht auch anderen helfen. Was sind so Hintergründe, warum euch diese Transparenz ganz grundsätzlich, also nicht nur euch als BKA, sondern ganz grundsätzlich wahrscheinlich auch allen Behörden bis schlussendlich bis zum BSI so wichtig ist, dass Vorfälle gemeldet werden und dass es gewisse Transparenz gibt innerhalb dieser Vorfälle und man vielleicht auch mit diesem alten Mythos, da kommt jemand und beschlagnahmt alles, irgendwann aufhören kann? Also was ist so der Vorteil für alle dahinter, wenn man es mal so sagen möchte?
Also auf einer Metaebene, fast auf einer politischen Ebene, ist der Vorteil natürlich, dass die Straftat, die dort passiert, dieser Vorfall, dass der tatsächlich auch politisch zur Kenntnis genommen werden kann. Also ich sag's mal ganz deutlich, für jede nicht angezeigte Straftat, die dann auch nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik erscheint, die nicht dort ausgewiesen werden kann, wird die Politik keine Personal- und Finanzmittel geben. Weil diese Straftat dann so nicht stattgefunden hat. Nur wenn sie angezeigt ist und in die Statistik einfließt und am Ende des Jahres ein Strich gemacht wird, um festzustellen, gibt es hier Zunahmen oder wie ist die Entwicklung in diesem Bereich. Auf dieser Grundlage entscheidet auch die Politik über Finanzausstattungen von Behörden, Aufgabenträgern. Und insofern ist das auf dieser Ebene wichtig. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir überhaupt ein vernünftiges Lagebild darstellen können und auch die einzelnen Erkenntnisse, Informationen zu den Fällen bewerten können. Wie gehen die Täter vor? Welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Wie müssen wir uns ermittlungsseitig aufstellen? Und deswegen ist es enorm wichtig, Anzeige zu erstatten. Wir bieten hier eine sehr starke Kooperation an. Ich glaube, die Mythen, von denen hier beiden da erzählt, die sind irgendwie passé. Ja. Wir empfehlen immer, sich natürlich einen Inzidenzdienstleister zu nehmen. Jemanden, der professionell hier jetzt und effektiv Hilfestellung geben kann und dazu beiträgt, dass der Betrieb weitergehen kann. Und wir arbeiten mit diesem Inzidenzdienstleister dann natürlich auch sehr eng zusammen. Wir müssen hier keine forensischen Arbeiten wiederholen und nochmal machen, sondern wir machen das dann in enger Zusammenarbeit mit diesem Dienstleister. So jedenfalls die Erfahrung in den Ermittlungsverfahren der letzten Jahre. Insofern ist meine Botschaft, Anzeige erstatten, vergesst die alten Mythen. Ja, wir haben es, glaube ich, mittlerweile geschafft, hier in der Community ganz gut zusammenzufinden.
Absolut. Also ich glaube, das können wir aus vielen Fällen der letzten Jahre 100% genauso bestätigen. Glücklicherweise hören da auch immer mehr in der Privatwirtschaft drauf und sind, glaube ich, auch sehr, sehr gewillt, das Ganze zu unterstützen, von den Informationen andere profitieren zu lassen, selber von Informationen natürlich auch im Vorfall zu profitieren und am Ende des Tages vielleicht auch den Stapel, den ihr mit in eure internationale Zusammenarbeit nehmen könnt, mit Erkenntnissen auch wachsen zu lassen, weil ich glaube, das ist ja am Ende des Tages auch dann wieder ein Ergebnis, dass Informationen angereichert werden, die dann auch wirklich dazu führen können, dass man den Leuten an den Kragen geht, die das Ganze dann auch mit krimineller Energie nach draußen tragen und auch uns allen irgendwo schaden. Von daher, die Botschaft ist, glaube ich, unmissverständlich und kommt immer mehr und mehr an, glücklicherweise auch. Sodass ich gerne mal zu unserem Ausblick kommen möchte, den wir immer zum Ende der Folge machen. Das Erste, was wir uns gewünscht hätten, wäre natürlich, du sagst uns mit Blick in die Glaskugel, wer als Nächstes auf der Liste der internationalen Haftbefehle auftaucht und welche Plattform als Nächstes den Takedown erfährt, dann hätten wir schon mal Videos vorproduzieren können und hätten richtige Insiderwissen. Dadurch, dass wir da mal von ausgehen, dass du das nicht mit uns teilst, haben wir gedacht, wir gucken mal auf eine regulatorische Änderung, die uns ja, ja ganz nah bevorsteht, um es mal so zu sagen. Wahrscheinlich erwarten wir ja mal so um das Jahreswechsel die NIS 2 als neue regulatorische Grundlage auch für ja, einige, viele Unternehmen in Deutschland. Und mit der NIS 2 gehen ja durchaus auch ein paar neue Kompetenzen für das BSI einher. Da hat uns natürlich direkt interessiert, was ist das vielleicht für Auswirkungen habt. Du hast ja eben auch gesagt, für kritische Infrastrukturen gibt es quasi Aufgaben und Verantwortlichkeiten auch innerhalb des BKAs. Wie wird sich vielleicht auch so eine Zusammenarbeit dort verändern, intensivieren und was hat das vielleicht für euch als Auswirkung?
Ja, zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, dass so eine NIS-2-Regelung, die ja einfach mehr kritische Infrastrukturen adressiert, natürlich eine gute Entwicklung ist. Jede Investition in Sicherheit ist eine gute Investition, die dringend erforderlich ist. Insofern ist das eine gute Entwicklung. Wir haben bereits in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht, weil kritische Infrastrukturen ja auch vorher bestanden haben, haben hier eine sehr enge Zusammenarbeit, auch mit dem BSI. Wichtig ist vielleicht noch, dass man wissen muss, Meldungen zu Vorfällen an kritischen Infrastrukturen gehen an das BSI, damit nicht notgedrungen an die Polizei. Das ist auch wichtig zu wissen. Wir kooperieren zwar, aber es ersetzt nicht die Anzeige. Das ist auch nochmal eine wichtige Botschaft. Ich glaube, wir müssen erreichen, gesamtgesellschaftlich, für eine gesamtgesellschaftliche Resilienzperspektive, dass wir uns gut rüsten. Auf der einen Seite ist für mich die eine Säule und auf der anderen Säule, die das Abschreckungspotenzial erhöhen, unsere Abwehrbereitschaft zeigen. Das ist die andere Säule und wir müssen beide Säulen bedienen. Wir müssen beide Säulen gut organisieren und dann werden wir den größtmöglichen Effekt erreichen.
Sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, was uns da in Zukunft erwartet. Wahrscheinlich dann, wenn wir irgendwann mal wieder eine Jubiläumsfolge haben, werden wir uns bei Carsten melden und dann den nächsten Recap machen, was sich so alles entwickelt hat. Und dann brauchen wir die Glaskugel gar nicht, weil dann wissen wir, was die letzten Takedowns waren und heute die nächsten. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich ganz, ganz lieb bei dir, dass du nochmal bei uns in unser Podcast-Studio gekommen bist. Und ja, uns so viele interessante Themen und Informationen gegeben hast zu internationalen Zusammenarbeiten, nationalen Zusammenarbeiten, gemeinsamen Erfolgen und was das vielleicht auch mit euch macht. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst, Carsten.
Ja, sehr gerne und immer wieder gerne. Und jetzt will ich euch nicht zu viel verraten, ich will euch auch nicht die Spannung nehmen.
Finde ich sehr, sehr gut. Marcel, du hast die letzten Worte.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll, nachdem wir so viele tolle Informationen bekommen haben. Und ich hoffe, da draußen auch einiges aufklären konnten und für Transparenz gesorgt haben. Ich meine, ich bin schon immer Verfechter der engen Zusammenarbeit in den letzten Jahren und freue mich natürlich, wenn wir so diese 2,5, 3 Jahre jetzt ja sehen, dass wir da wirklich sehr viele Fortschritte und Erfolge feiern konnten und dass wir Security in Deutschland nicht nur, sage ich mal, abhängig machen von einer Stadt oder einem Landkreis oder meinetwegen auch einem Bundesland. Und wenn ich woanders bin, dann habe ich vielleicht einen Nachteil, weil die dort nicht so weit sind, sondern dass wir das mittlerweile flächendeckend in einer sehr hohen Qualität haben. Das ist einfach wunderbar zu sehen. Und auch bei jedem Takedown, der heute irgendwo kommuniziert wird, wie gesagt, im Gefühl immer und immer schneller, ist es auf jeden Fall auch immer schön zu sehen, wenn wir eine gewisse Beteiligung haben. Ich meine jetzt nicht wir als PCO, sondern wir in Deutschland mit unseren Behörden und mit allen denen, die sich da auf die Seite setzen, auch wenn es privatwirtschaftliche Technologieunternehmen sind, um eben diese Message zu verbreiten, dass es sich nicht lohnt, in den Markt einzutreten, dass man früher oder später erwischt, identifiziert und dann eben auch mit Konsequenzen zu rechnen hat. Ich bin sehr gespannt, wenn wir vielleicht in 1 oder 2 Jahren nochmal zusammenkommen. Wir müssen ja nicht wieder 3 Jahre vergehen lassen, was wir dann alles an Erfolgen gemeinsam beleuchten können und was sich dann so getan hat und vielleicht auch ein Recap geben können auf die Zusammenarbeit bezüglich Dennis 2 und allem, was da noch folgen wird. Ich glaube, da dürfen wir alle sehr gespannt sein. Aber jetzt lasst uns die Daumen drücken, dass wir das dieses Jahr noch durchbekommen, dass es dann auch erfolgreich umgesetzt werden kann. Die meisten machen sich ja sowieso schon auf den Weg. Wir wollen das ja auch gar nicht weiter durchs Dorf treiben. Ich glaube, alle wissen, was auf sie zukommt. Und dann schauen wir in 2 Jahren erfolgreich in die Zukunft und hoffen oder wissen eigentlich, dass wir wieder ein Stückchen besser geworden sind. Also auch vielen lieben Dank von mir an dich, Carsten, dass du wieder dabei warst. Und wir freuen uns auf den nächsten Auftritt in 1 bis 2 Jahren. Wir schauen mal. Und damit dürft ihr die Empfangsgeräte nun abschalten.
Macht's gut.
Tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.